Unser Predigtext heute Abend ist der 23. Psalm. Psalm 23, wir lesen den ganzen Psalm. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Himmlischer Vater, hilf uns bitte zu verstehen, was dein Wort uns sagt in diesem Psalm. Hilf uns, das aufzunehmen mit einem glaubenden Herzen. Hilf uns zu lernen von dir und umzusetzen in unserem Leben, was wir gelernt haben. Hab Dank dafür. Ich bitte dich, dass du meine Lippen so öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Psalm 23. Sehr viele kennen den Psalm auswendig. Es gibt fast keine Passage in der Bibel, die so gut bekannt sind rundherum wie der Psalm 23. Und wir könnten dadurch vielleicht sogar in Gefahr stehen, so einen Psalm oberflächlich zu überlesen oder ihn auch auswendig aufzusagen, ohne dass der Inhalt uns noch genügend berührt und anspricht. Wie können wir so etwas entgegenwirken, wenn wir solche Texte haben, die uns so bekannt sind? Natürlich können wir uns einerseits bemühen, den Psalm gründlich miteinander zu studieren und tief hineinzukommen. Ich denke, das ist gut, weil es kann uns auch in unserem alltäglichen Christenleben dasselbe passieren wie mit einer Bibelstelle, dass wir einfach unbedacht unseren Weg gehen und nicht mehr groß darüber nachdenken, was wir in Christus für einen Reichtum haben. Dass wir Gottes Güte plötzlich für selbstverständlich nehmen und darin dann geistlich vertrocknen sozusagen, sodass wir gleichgültig und undankbar werden. Psalm 23 kann uns helfen, dem entgegenzuwirken, sodass wir von Neuem erkennen, wie der Herr unser Leben reich macht. David hat genau das getan. Er hat nachgedacht über die Gnade und Güte Gottes in seinem Leben. Und er hält das Entdeckte dann fest in Bildern, die aus seinem Leben als Schafhirt stammen. Das Bild des Hirten, das ist gebräuchlich, sehr gebräuchlich in Davids Zeit, auch davor und danach. Es wurde auch für Könige gebraucht, das Bild des Hirten. Könige, die als Versorger und als Leiter ihres Volkes auch eben die Funktion von Hirten hatten. Sie werden im Alten Testament oft auch gerade als Hirten bezeichnet, die Könige. Und so ist auch der Herr, Davids Gott und unser Gott, der eigentliche Hirt, der seine Schafe versorgt und leitet. David selbst als Hirt und König ist auch ein Vorbild für den Christus, den Sohn Gottes. Der Mensch wurde, der sich selbst auch als den guten Hirten bezeichnete. Er sagt es mit folgenden Worten in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist die Erfüllung dessen, was David in Bezug auf Christus vorausgesehen hat. Was er selbst schon wusste und erlebte, das beschreibt er in diesen vielsagenden Bildern. Wie gesagt, helfen uns diese Beschreibungen, uns vor Augen zu halten, was wir haben, weil wir Christus, den guten Hirten, haben. Und der Psalm ist auch dazu gedacht, dass er von der Gemeinde gesungen wird. Auf diese Weise sind wir aufgefordert, nicht nur zu erkennen, was uns in Christus gegeben ist, sondern auch zu bekennen, einander zuzusingen. Und so werden diese Wahrheiten in unserem Leben gefestigt. Im ersten Vers, da setzt David sozusagen die Überschrift. Das heißt, er macht eine grundsätzliche Aussage, die er dann in den folgenden Versen ausführt und auch begründet. Er sagt, der Herr ist mein Hirt und darum fehlt mir absolut nichts. Das ist das Thema des ganzen Psalms. Der Herr ist mein Hirt und darum fehlt mir überhaupt nichts. Ich habe keinen Mangel. Ich habe keine Bedürfnisse, die nicht gestillt sind, weil der Herr mein Hirt ist und in allem für mich sorgt. Und dies alles zählt er dann in drei Abschnitten auf. Er nennt drei Bereiche seines Lebens, in denen er die Liebe des Herrn erfährt. Es sind dies die Versorgung mit allem Nötigen, die Erfüllung aller Bedürfnisse. Zweitens die Sicherheit und Geborgenheit in allen Schwierigkeiten, in allem Leid. Und drittens die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn. Weil der Herr mein Hirt ist, fehlt mir absolut nichts, das ich wirklich brauche. Wenn uns das bewusst ist, dann führen wir unser Leben in einer Haltung der Dankbarkeit, anstatt ständig zu beklagen, was uns scheinbar alles zu unserem Glück fehlt. David führt uns zu dieser Dankbarkeit, indem er unseren Blick auf das Gute, auf das überfließende Leben richtet, das der große Hirt uns schenkt. Und wenn der Psalm uns zeigt, wofür wir Gott loben sollen, dann zeigt er damit gleichzeitig auch, dass wir uns für unser Leben, was wir uns für unser Leben wünschen sollten. Das sind die Wünsche, die wir haben sollten. Wenn er sagt, wenn der Herr mein Hirt ist, dann hast du keinen Mangel. Dann sagt er damit auch, alles, was du sonst noch wünschen könntest, das brauchst du gar nicht unbedingt. Es ist wie mit den Bitten im Unser Vater, das wir an jedem Sonntag ja beten. Als der Herr den Jüngern dieses Gebet gab, antwortete er auf ihre Frage, Herr, sage uns, wie wir beten sollen. Das heißt mit anderen Worten, was sollen wir uns von Gott wünschen, Herr? Sag uns das. Worum sollen wir bitten? Was sollen wir uns wünschen? Dass unser Vater zeigt uns, was wir wünschen sollen, nämlich was wir wirklich brauchen. Die Verherrlichung Gottes, dass sein Wille geschieht, dass wir täglich zu essen haben, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir in der Versuchung bewahrt werden. Wenn wir das haben, dann fehlt uns nichts. Und diese Dinge sind auch alle in diesem Psalm genannt. Zum Teil in etwas anderer Form und nicht ganz in derselben Reihenfolge. Lasst uns sie im Einzelnen betrachten. Weil der Herr mein Hirt ist, habe ich keinen Mangel, sondern überfließendes Leben. Der Herr lässt mich auf grünen Wiesen lagern als sein Schaf. Und er führt mich zu stillen Wassern. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum bedeutet das nun Leben im Überfluss? Wir verstehen das vielleicht etwas besser, wenn wir nicht die Schafe und ihre Weiden hier in Europa heute vor Augen haben, sondern die Situation, in der David mit seinen Schafen lebte. Die Umgebung, in der er selber Schafe hütete, war ziemlich karg. Das war mehr oder weniger Prärie, steinige Wüste, in der zwischen den Steinen einzelne Grashalme hervorstanden. Der Hirt musste den ganzen Tag mit seinen Schafen unterwegs sein, damit sie gerade genug zu essen haben, wenn sie diese wenige Grashalme abfraßen. Und ebenso war es mit dem Wasser. Es waren beschwerliche Wanderungen und ausdauerndes Suchen nötig, um hier und da ein kleines Rinnsal zu entdecken. Das war die Situation Davids des Hirten mit seinen Schafen. Und so kannten die Hirten und ihre Schafe, sie kannten sehr wohl Mangel. Sie lebten wahrlich nicht im Überfluss. Und so war es, wenn der Mensch David der Hirt für seine Schafe war. Aber wenn der Herr mein Hirt ist, sagt David, dann gibt es diese saftigen grünen Wiesen und die stillen Wasser, wo man nicht hungrig und durstig umherziehen muss. Und so sagt es auch der Prophet Jesaja in Jesaja 49, Vers 10. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen, denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Dieser Erbarmer, das ist der Hirt Christus. Er ist nicht nur der Hirt, der uns zu den saftigen Weiden, den Essplätzen führt, sondern er ist selbst unsere Nahrung. Christus ist selbst unsere Nahrung. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Natürlich ist Davids Beschreibung von diesen grünen Weiden, Jesajas Rede vom Hunger und Durst und auch das Wort vom Herrn, der das Brot ist, das ist geistliche Rede. Der Herr wird unseren geistlichen Hunger und Durst, unser inneres Bedürfnis nach Ruhe und Geborgenheit im Übermaß stillen, wenn wir den Herrn als unseren Hirten haben. Wer an ihn glaubt, wird nicht mehr ruhelos in den trockenen Wüsten dieser Welt, die kaum genug zum Leben geben, umherwandern. Er wird auf saftigen Weiden, auf grünen Wiesen ruhen können. Und je mehr er dort lagert und vom Brot des Lebens isst, desto mehr wird sein Leben von dieser Ruhe geprägt sein, die durch den Glauben an den großen Hirten zu ihm kommt. Und so lesen wir im dritten Vers im Psalm, lesen wir auch noch, er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Das ist für uns nicht mehr so ein gebräuchliches Wort im heutigen Deutsch, erquicken. Das Wort, das hier mit erquicken übersetzt ist, das heißt wörtlich eigentlich umkehren. Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass erquicken umkehren bedeuten könnte? Das Wort, das hier eben so übersetzt ist. Das wird im Alten Testament sonst gebraucht, wenn es heißt, dass die Menschen von der Sünde umkehren sollen. Es ist darum nicht so sehr im Sinn einer Erfrischung zu verstehen, wie man das vielleicht manchmal denkt, sondern mehr so, dass der Herr unsere Seele umkehrt. Das heißt, in die richtige Richtung lenkt, sie auch wiederherstellt, so dass sie für Gott richtig ist. Ruhe und Erfrischung sind das Resultat dieser Umkehr. Dass wir mehr eine Umkehr im Blick haben sollten, dafür spricht auch der anschließende Satz: Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Wir könnten das gut so übersetzen: Der Herr kehrt meine Seele um und leitet mich dann in Pfaden der Gerechtigkeit. Damit wir in den Pfaden seiner Gerechtigkeit gehen können, müssen wir zuerst passend gemacht werden dafür. Wir müssen umkehren von unseren eigenen Wegen, den Wegen der Sünde. Und das können wir aber nicht selbst, weil wir von Natur aus an die Sünde gebunden waren. Nur wenn der Herr uns frei macht, sind wir wirklich frei. Und als der gute Hirt tut er genau das. So wie es bei Jesaja heißt, in Jesaja 53, Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Als wir noch in Sünde und Schuld und Gott gegenüber entfremdet lebten, da waren wir wie solche irrende Schafe, die denken, sie könnten selber den Weg finden, an dessen Ende dann die guten und saftigen Weiden und Wasserquellen warten. Aber das war ein Irrtum. Wir irrten damals umher. Erst als der Herr kam und unsere Sünde wegnahm und unser Hirt wurde, da fanden wir den Weg der Gerechtigkeit und fanden Ruhe und Erfrischung. Und wir sollten dabei eines nie vergessen, nämlich den dritten Teil von Vers 3 im Psalm 23. Und dieser dritte Vers mag, oder dieser Teil des Verses mag leicht übersehen werden. Es heißt: Der Herr kehrt meine Seele um und leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit, und dann um seines Namens willen. Um seines Namens willen. Dass wir umgekehrt und auf den rechten Weg gekommen sind und nun dieses überfließende Leben und Ruhe und Sicherheit haben, das ist nicht unserem eigenen Wirken zu verdanken, sondern der Herr hat es getan. Und er hat um seines Namens willen getan. Das heißt, damit sein Name groß gemacht wird. Die Ehre dafür gehört ihm und nicht uns. Er wird geehrt, weil er es getan hat. Und er wird weiter geehrt, wenn er uns weiter so führt, dass wir seinem Namen Ehre machen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, sondern dass der Herr gerühmt wird. Und weiter sagt Paulus dann im Epheser 2, in Vers 10, dass wir in den Werken wandeln, die er geschaffen hat. Also wir sind das nicht selbst, sondern auch die Werke, die wir dann tun als gerettete Schafe, die hat er geschaffen, die hat er vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Und die zweite Weise, in der unser großer Hirt uns seine Liebe zeigt, ist in den Versen 4 und 5 beschrieben. Wenn diese Verse fehlen würden im Psalm 23, dann könnten wir denken, Ein Schaf des Herrn zu sein, heißt, dass wir nur noch in seliger Ruhe und im Wohlstand leben würden. Und das ist ja aber nicht so. Ebenso wie die Tiere, die David als Hirt hütete, die müssen auch die Schafe des Herrn durch dunkle Täler, durch Schwierigkeiten und Leiden gehen und Feinden begegnen. Es gibt schwere Umstände und es gibt böse Menschen und böse Mächte, die sich gegen uns stellen. Das Lob, das wir mit dem Psalm singen, ist nicht darüber, dass Gott all dies fernhält, sondern dass er eben darin bei uns ist. Sogar dann in einer besonderen Weise, wie es in guten und unbeschwerten Zeiten nicht so deutlich ist. Vielleicht habt ihr das erlebt oder erlebt ihr das. Ich muss wohl durch das Tal der Todesschatten wandern, hier und da, durch bedrohliche Situationen gehen. Das kann Krankheit, kann auch buchstäblicher Tod sein. Situationen, in denen jedes Schaf, das den guten Hirten nicht kennt, verzweifeln müsste. Aber ich, sagt David, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Diese bösen Umstände und die Feinde können mir nicht wirklich schaden. Du bist bei mir, Herr. Sie können mein Heil nicht gefährden. Der Trost, die echte Hoffnung ist, dass der Hirt mich mit seinem Stab leitet und beschützt. Mit seinem Stab. Und der Stab der Hirten war dazu da, eben um die Schafe zu leiten, dass sie auch auf gefährlichen Touren nicht vom Weg abwichen. Und oft hatten diese Hirtenstäbe, die hatten auch einen Stachel, mit dem die Hirten die angreifenden Tiere abwehren konnten und von den Schafen fernhalten konnten. Wir brauchen beides. Schwere Erfahrungen und Angst können uns dazu treiben, dass wir uns aus Unverständnis von unserem Herrn entfernen, davonlaufen. Wir können in unserer Schwachheit auch geneigt sein, uns zu versuchen, mit Sünde zu trösten. Ist euch das schon passiert, dass ihr versuchtet, in einer schweren Situation euch mit der Sünde zu trösten? Der Herr, unser Hirt, vermag das zu verhindern. Hier und da muss er uns mit seinem Stab auch einmal einen Stoß geben, um uns auf den rechten Weg zurückzubringen. Gleichzeitig hält er auch das Schlimme und das Böse so zurück, dass es uns nicht schaden kann. Im Gegenteil, das, wodurch der Feind uns schaden möchte, das lässt der Herr uns dann sogar zum Segen werden. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Alle Dinge. Und wo Paulus das sagt, da zählt er dann die allerschlimmsten Dinge auf, die uns zum Guten dienen müssen. Da, mitten in feindlicher Umgebung, inmitten von feindlichem Widerstand, erfahren wir Gottes besondere Zuwendung. Der Tisch ist gedeckt, es fehlt an nichts. Kannst du das sehen, wenn du dich in ganz schweren Situationen befindest? Wir müssen vielleicht lernen, das neu zu sehen, auch in Situationen, wo wir das nicht erwarten. Der Tisch ist gedeckt. Ein Nachkomme Sauls, Mephibosheth, er wurde als Kind durch einen Unfall gelähmt. David nahm ihn bei sich auf. Er beauftragte einen Diener, der für Mephibosheths Unterhalt sorgte. Und Mephibosheth durfte sein Leben lang am Tisch des Königs essen. Er wurde zur königlichen Ehre erhoben. Er als Krüppel saß am Tisch des Königs. So handelt der Herr mit uns. Er adoptiert uns in seine königliche Familie hinein. Und er salbt unser Haupt mit seinem Öl. Das ist die Salbung seines Geistes. Könige, Priester und Propheten wurden mit Öl gesalbt. Und das Öl der Salbung, das versiegelt den Empfänger. Es zeigt an, wer der Besitzer des Empfängers dieser Salbung ist, nämlich der Herr, der salbt. Und er sorgt in allem für den Seinen oder die Seine. Durch die Salbung wird auch die Begabung für das Amt symbolisiert. Durch den Heiligen Geist werden uns das Heil und die Gaben des Geistes zugeeignet. Und dadurch sind wir nicht mehr dieselben, sondern wir bekommen eine neue Natur mit neuen Fähigkeiten. Und unser Becher fließt über, sagt David. Unser Becher ist nicht nur genügend gefüllt, er fließt über. Das Wasser geht darüber hinaus, über den Rand hinaus. Und das heißt, dass wir nicht nur gerade genug haben, sondern mehr als genug, so dass wir eben noch weitergeben können. Unser Herr sagte, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das Leben, das der Herr uns gibt, soll auch anderen zugute kommen, überfließen, hin zu anderen. Und all das im Angesicht unserer Feinde, sagt der Psalm, im Angesicht vor den Augen unserer Feinde. Schwere Umstände und der Widerstand von Feinden hindern unser geistliches Leben nicht, sondern bringen es noch mehr zum Vorschein. Im letzten Vers des Psalms zieht David die Schlussfolgerung aus dem, was er bis hierher sagte. Und er schaut auf diesem Grund mit gewisser Hoffnung in die Zukunft. Er sagt in etwa, weil der Herr mein Hirt ist, der meiner Seele Leben im Überfluss gibt, der mich auf seinen gerechten Pfaden leitet, der mir nahe in den schwersten Stunden meines Lebens ist und mich sogar im Angesicht von Feinden reich beschenkt. Darum weiß ich, auch alles, was mir in Zukunft begegnen wird, ist nur Gottes Güte und Gnade. Auch wenn da noch weitere Todesschatten und Feindschaft sein werden, was am Ende bleibt, ist Gottes Güte und Gnade. Es heißt tatsächlich wörtlich, dass Güte und Gnade folgen werden. Man kann das auch so übersetzen, Güte und Gnade werden mich verfolgen. Und das ist interessant, das scheint zu sagen, dass das Gute, das Gott uns in seiner Gnade schenkt, das er in unserem Leben bewirkt, das kommt hinter uns her, verfolgt uns. Und das ist tatsächlich so im geistlichen Leben. Das Gute, das von Gott kommt, das kommt oft erst als Folge, als Frucht dessen, was uns geschieht, was der Herr in unserem Leben geschehen lässt. Dem folgt Gutes und Gnade. Es kommt nicht im Voraus. Es fällt uns nicht einfach in den Schoß. Oft erst, wenn wir zurückschauen, da sehen wir im Nachhinein, wie der Herr durch Situationen, die wir nicht verstanden haben, das Gute gewirkt hat, wie das Gute Frucht gebracht hat. Wir bekommen das zum Beispiel im Hebräerbrief erklärt, im 12. Kapitel, in den Versen 6 und dann noch Vers 11. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und der Schreiber des Briefes, er schreibt das Leuten, die durch harte Verfolgung gezüchtigt wurden. Sie haben das nicht verschuldet oder verdient, sondern sie hatten so großen Widerstand von den Feinden des Glaubens, die sie verfolgten. Und dann sagt der Schreiber des Briefes eben, ihr werdet gezüchtigt vom Herrn. Wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Und dann schreibt er, für den Augenblick, zwar erscheint uns jede Züchtigung nicht als Freude, sondern als Schmerz. Später aber bringt sie denen, die an ihr gewachsen sind, die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Das ist das Gute und Barmherzigkeit und Gnade, die uns folgen, verfolgen, wenn der Herr unser Hirt ist. Und das hat David bis hier schon erlebt. Er schreibt den Psalm aus der Erfahrung seines Wandels mit dem Herrn. Und darum weiß er, das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Nur Gutes und Gnade werden mir folgen. Und am Schluss fügt er das an, was die größte aller Gnaden ist. Daraus kommen alle anderen Güter und Segnungen. Daraus, dass er im Haus des Herrn wohnen darf. Daraus kommen alle Segnungen, dass er im Haus des Herrn wohnen darf. Das heißt nichts anderes, als dass er die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott genießen darf. Dass er seine Gegenwart erfahren darf. Erst aus dieser Gemeinschaft heraus mit dem Herrn, aus der Einheit mit dem Herrn, kommen alle geistlichen Güter, die David zuvor aufgezählt hat. Und was manche Übersetzungen mit Wohnen im Haus des Herrn wiedergeben, heißt eigentlich zurückkehren, umkehren ins Haus des Herrn. Es steht hier wieder dasselbe Wort wie in Vers 3, wo es eben heißt oder heißen soll, er kehrt meine Seele um. Und ich werde umkehren ins Haus des Herrn lebenslang, ist die gute Übersetzung dieses letzten Verses. Erinnern wir uns, wir stellten schon fest, dass unsere Seele umgekehrt werden muss, damit wir auf seinen Pfaden gehen können. Sie muss ein erstes Mal umgekehrt werden zum Herrn, aber sie muss auch das ganze Leben hindurch immer wieder umgekehrt werden. Wir müssen immer wieder umkehren, um im Haus des Herrn in seiner herrlichen Gemeinschaft leben und bleiben zu können. Es gibt immer wieder Dinge, sündige Gedanken, Haltungen, Worte, Taten, die unsere Gemeinschaft mit dem Herrn trüben können. Die Beziehung trüben können. Und darum müssen wir von ihnen umkehren. Wir müssen sie erkennen. Wir müssen sie bekennen und uns von ihnen wieder abkehren. Zum Herrn in sein Haus umzukehren, heißt gleichzeitig, sich von der Sünde, von sündigen Lebenshaltungen und Gewohnheiten abzukehren. Und damit werden wir unser Leben lang auch zu tun haben. Glücklicherweise ist es der Herr, der uns umkehrt, indem er uns durch sein Gesetz auch immer wieder die Sünde vor Augen hält und uns durch seinen Geist zu ihm zurücktreibt. Und darum kann David das auch mit einer solchen Gewissheit sagen, ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn lebenslang. Und darum stimmt auch die Übersetzung, die sagt, ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Was für eine wunderbare Lebensgrundlage, was für eine große Hoffnung wir doch haben, wenn der Herr unser Hirt ist. Und dann werden wir Leben im Überfluss haben, wenn der Herr unser Hirt ist. Dann werden wir geistlich ernährt und erfrischt werden. Wir werden Ruhe finden für unsere aufgewühlten Seelen. Wir werden von ihm umgestaltet werden, sodass wir in seinen Wegen gehen können. Wir werden nicht hoffnungslos und verzweifeln. Wir verzweifeln nicht, wenn es auch durch dunkle Täler der Todesschatten gehen muss. Im Gegenteil, wir erfahren inmitten von bösen Umständen und von feindseligen Menschen, dass der Herr uns königlich versorgt. Wir werden so gesegnet werden, dass wir anderen von diesem Segen weitergeben können. Und wir werden ewig nicht aus der Gemeinschaft des Herrn gerissen werden können, weil der Herr unser Hirt ist. Amen.